Alles schien machbar. 50 Jahre Mondlandung. Eine Sommerreihe von Deutschlandfunk Kultur.
Noch hat kein Deutscher oder keine Deutsche den Mond betreten, aber im All waren schon ein paar, 11 insgesamt. Und zu ihnen zählt auch Ulrich Walter. Erst und immer noch Physiker, dann Wissenschaftsastronaut und inzwischen Professor für Raumfahrttechnik an der TU in München. Seine große Stunde schlug 1993 und dauerte 9 Tage. So lange war er eben im All. Guten Morgen, Herr Walter.
Einen schönen guten Morgen.
Als Sie 1969 mit 15 die erste Mondlandung verfolgt haben, war Ihnen da schon klar, das will ich auch mal?
Nee, überhaupt nicht.
Nein?
Sie müssen sich in die damalige Situation hineinversetzen. Ich war 15 Jahre. Ich war natürlich begeistert von neuer Technik und natürlich für die Raumfahrt. Aber schauen Sie, das waren doch die Amerikaner. Das war ja ganz weit weg und die Russen waren ja auch ganz weit weg. Und wir in Deutschland, wir begannen ja gerade erst mit der Wirtschaft hochzufahren. Nee. Also Astronaut war wirklich eine außerirdische Idee. Hätte ich nie dran gedacht, dass man da Astronaut werden könnte. Und die Deutschen haben ja damals auch noch keine Raumfahrt gemacht. Das änderte sich allerdings im Jahre 85 mit der ersten westdeutschen Raumfahrtmission, die sogenannte D1. Und danach hat Gerd Köpke in der Tagesschau gesagt, nach dieser erfolgreichen D1-Mission sucht der Bundesforschungsminister Riesenhuber, der war das nämlich, der sucht neue Wissenschaftsastronauten. Und bei dem Wort Wissenschaftsastronaut, und ich war Physiker, da hat es bei mir Klick gemacht. Da wusste ich, die suchen Wissenschaftler, um Experimente im Weltraum zu machen. Und da habe ich mich sofort beworben.
Aber um nochmal zurückzukommen auf diese erste Mondlandung, was hat Sie damals denn beeindruckt?
Ja, überhaupt die ganze Technik, dass man das machen kann. Wir wussten alle, das ist so saugefährlich und so kompliziert. Und wir haben alle gebangt, na, wird das funktionieren? Und nicht nur wir Deutsche, das waren ja hunderte von Millionen Menschen weltweit, die das am Fernsehen beobachtet haben. Das war wirklich ein Schritt für die Menschheit. Und Neil Armstrong hat es ja so gesagt, als er seinen Fuß auf den Mond setzte. Ein gigantischer Schritt. Damals liebten alle Technik. Alle freuten sich auf Zukunft. Alle glaubten von der Zukunft, das wird besser für uns alle. Und diese Mondflüge, die zählten mit dazu.
Lässt sich heute noch nachvollziehen, wie gefährlich das war, wie kühn das gesamte Unternehmen?
Ja, das war schon sehr gefährlich, aber die NASA wusste das und sie hat dagegen Folgendes gemacht. Sie hat die Probleme, die entstehen konnten, analysiert und haben zu jedem Problem 3 oder 4 Teams angesetzt, haben denen beliebig viel Geld gegeben und gesagt, ihr studiert das Problem und gebt uns eure beste Lösung. Dann haben sie von diesen 4, 5 Teams wiederum die beste Lösung genommen und wussten, die ist wirklich gut und deswegen wird da wahrscheinlich nichts passieren. Trotzdem blieben ein paar andere Probleme, zum Beispiel, es hätte Sonnenprotuberanzen, also Sonnenausbrüche geben können, gegen die diese Kapsel nicht gewappnet war. Wenn also auf dem Weg zum oder vom Mond diese Sonnenausbrüche stattgefunden hätten, dann wäre das wahrscheinlich lebensgefährlich für die Astronauten gewesen. Aber die NASA hat Glück gehabt, nichts ist passiert.
Die NASA hat aber auch enorme Rückschläge einstecken müssen. Da haben Menschen ihr Leben verloren. War der Preis nicht manches Mal zu hoch?
Wissen Sie, wenn man an die Grenzen des Machbaren geht, muss man damit rechnen. Nehmen wir mal, wer war zuerst an den Polen? Da gibt es den Amundsen und die Scott und da sind viele ums Leben gekommen. Und selbst heute, Leute, die zum Mount Everest kraxeln, wissen, ich glaube, jeder 20. oder 30. stirbt dabei. Also wann immer sie an den Grenzen gehen, müssen sie überlegen, ist es die Sache wert oder nicht. Und jeder Einzelne muss das mit sich selber ausmachen. Jeder Astronaut, der zum Mond fliegt, weiß um diese Gefahren. Die NASA hat damals gesagt, 1 in 10, also einer von 10 Flügen, kann tödlich sein. Und bei uns beim Shuttle war es 1 zu 100. Ja, diese Zahl kannte ich und ich habe das bewusst in Kauf genommen.
Was muss gegeben sein, damit das Risiko ja überschaubar, vielleicht nicht ganz beherrschbar, aber zumindest eben überschaubar ist?
Es ist wie beim Autofahren. Schauen Sie, die Unfälle in Deutschland haben von, ich glaube, 15.000 oder 20.000 in den 60er Jahren bis auf heute auf 4.000 abgenommen. Das heißt, mit jeder neuen Technik entstehen Gefahren und ja, auch Tote. Aber man muss eben mit der Zeit zusehen, wo sind die Gefahren und muss die minimieren. Das war bei den Zügen so, das war bei den Autos so, bei jeder neuen Technologie und natürlich auch bei den Flugzeugen und bei den Raketen ist das genauso.
Und was muss man als Astronaut mitbringen oder als Astronautin?
In der Vergangenheit waren es die Fähigkeiten, so eine Rakete fliegen zu können, also ein Pilot zu sein. Das hat sich geändert. So eine Rakete fliegt eigentlich fast automatisch, könnte man sagen, das ist alles fest einprogrammiert. Was die Astronauten im Weltraum, also auf der Raumstation und später auf dem Mond tun müssen, ist Wissenschaftler zu sein, den Mond zu erkunden und auf der Raumstation eben Experimente durchzuführen. Man braucht also, und das hat die NASA jetzt auch gemacht in den neuen Auswahlen, Wissenschaftsastronauten.
Wofür sind Sie der NASA bis heute dankbar?
Dass sie die Leute, und das heißt die Amerikaner und die ganze Welt, so faszinieren kann. Es setzt das um, wovon viele Menschen träumen, nämlich einen Schritt weg von der Erde zu anderen Himmelskörpern, nämlich Mond und Mars zu machen. Davon träumen sehr viele. Und damit zu zeigen, wir Menschen, wir können das und deswegen tun wir das. Und somit erfahren wir neue Welten. Genauso wie Kolumbus mit Amerika eine neue Welt erfahren hat und wir heute noch davon profitieren, wird das genauso auch in der Raumfahrt sein. Im Augenblick sehen wir noch nicht den Profit von Mars und Mond, aber er wird kommen. Aber das dauert eben Jahrhunderte.
Welchen Sinn macht bemannte Raumfahrt heute?
Oh, da gibt es unterschiedliche Anwendungen. Also fangen wir an, und das ist für mich sozusagen mit das Wichtigste, der Weltraumtourismus. Wenn wir gelernt haben, dass wie das Ganze sicher gemacht werden kann, dann wird es auch Unternehmen, zum Beispiel SpaceX geben, und Elon Musk ist ja so ein Unternehmer, der sagt, ich baue jetzt ein Raumfahrtgefährt, mit dem ich viele Leute in den Weltraum bringen kann. Ein Unternehmer namens Bigelow, das ist ein Manager oder ein Hotelier, hat bereits schon ein aufblasbares Hotel für den Weltraum gebaut. Das hängt an der Internationalen Raumstation. Und wenn die sich in den nächsten Jahren zusammentun, dann kann man wirklich viele Touristen so auf ein Weltraumhotel bringen. Und dann werden auch die Preise fallen. Und dann freue ich mich sehr darauf, wenn viele Menschen diesen Anblick auf die Erde genießen können. Das andere ist, dass wir wirklich viel mehr über unseren Mond und den Mars lernen. Also eine wichtige Frage ist, gab es auf dem Mars anderes Leben als auf der Erde vor vielen Milliarden Jahren. Deswegen müssen wir hinfliegen und nachschauen. Und damit, wenn wir das wissen, dann können wir auch die Frage beantworten, ob wir allein im Universum sind.
Er war der 5. Deutsche im All von inzwischen 11. Ich habe gesprochen mit Ulrich Walter, heute Professor für Raumfahrttechnik an der TU in München. Ich danke Ihnen. Mhm. Und eine Frage habe ich noch. Gibt es eigentlich unter Astronauten einen speziellen Gruß?
Nein, ein Gruß nicht, aber ein Abschiedsgruß. Wenn Astronauten in eine Rakete steigen und in den Weltraum fliegen, dann sagen sie Godspeed. Godspeed ist ein mittelalterliches Wort für Gott sei bei dir. Godspeed heißt Godspeed you. Also der Gott möge dich beschleunigen, mögen bei dir sein.